Jesus kommt wieder. Wer ist König? Der Text dafür steht in Matthäus 2, die Verse 1 bis 12 und die Verse 16 bis 18. Es geht weiter in der kleinen Predigtfolge heute um König Herodes. Wir hören auf das Wort Gottes. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein bei Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an. Und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten, und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht: In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Soweit das Wort Gottes. Mit diesem Abschnitt, den wir soeben gehört haben, haben wir das Wesentliche über den König Herodes erfahren, was in der Bibel über ihn geschrieben steht. Diese Geschichten um Herodes herum finden wir nur bei Matthäus. Welche Bedeutung hat also dieses zweite Kapitel im Matthäusevangelium, welches über Herodes spricht? Im ersten Kapitel ist über die Geburt Jesu schon alles Wichtige gesagt worden. Das erste Kapitel endet damit, dass Jesus geboren ist. Jetzt im zweiten Kapitel richtet Matthäus den Blick auf den amtierenden König. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Matthäus hat nämlich im Stammbaum Jesu gezeigt, dass Jesus der Sohn Davids ist. Matthäus leitet das Evangelium mit folgenden Worten ein. Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus ist sich dessen bewusst. Ich schreibe die Geschichte eines Königs. Es ist nicht die Geschichte irgendeines Sohnes Davids, es ist die Geschichte von dem Sohn Davids. Aus dieser Perspektive ist es doch naheliegend zu zeigen, wie der amtierende König reagiert auf diesen neuen König. Und dieser amtierende König ist eben Herodes. Das zweite Kapitel im Matthäusevangelium zeigt den Kampf zwischen Gott und dem König Herodes, zwischen dem neuen König, der geboren ist, und Herodes. In drei Schritten werden wir heute diese Geschichte betrachten. Erstens die erschreckende Neuigkeit, zweitens die Wahrheit drängt und der dritte Abschnitt, der verzweifelte Kampf. Kommen wir zum ersten Teil der Geschichte, die erschreckende Neuigkeit. Die Weisen aus dem Osten kommen ganz unangekündigt und bringen ihre Botschaft direkt und unverblümt zur richtigen Adresse, nämlich zum Königshof. Sie fragen, wo ist der neugeborene König der Juden? Der Text macht deutlich, dass diese Botschaft der Weisen direkt gegen Herodes gerichtet ist. Der König der Juden und der König Herodes geraten an dieser Stelle zum ersten Mal aufeinander. Vers 3. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Herodes herrschte von 37 vor Christus bis 4 vor Christus. Er war ein sogenannter Klientelkönig, das heißt, er war der verlängerte Arm des Kaisers in Rom. Das Verhältnis zu den Juden war gespalten. Auf der einen Seite brachte Herodes Jerusalem und auch sein ganzes Herrschaftsgebiet zu einer unbekannten Blüte. Auf der anderen Seite war Herodes dem Heidentum sehr angetan. So förderte Herodes den Kaiserkult und er forderte die Juden sogar auf, dem Kaiser die Treue zu schwören. Für die Juden war die Herrschaft des Herodes auf keinen Fall legitim. Mit viel Gewalt hatte Herodes die Macht ergriffen. Alle potenziellen Gegner wurden beseitigt. Jüdische Hoffnungsträger hatten gegen Herodes schlicht keine Chance. Sogar drei seiner eigenen Söhne tötete Herodes, weil er eine Intrige vermutete. Und den letzten dieser drei tötete er im letzten Jahr seiner Herrschaft vor seinem Tod. Alle Mittel waren Herodes recht, um seine Herrschaft zu sichern. Die Frage der Weisen, wo ist der neugeborene König der Juden, schlägt in Jerusalem ein wie eine Bombe. Die ganze Stadt ist in Schrecken versetzt. In Herodes steigt die Angst um Machtverlust. Sein Kontrollstaat hat versagt. Irgendwo in seinem Reich gibt es einen König und er weiß nichts davon. Es müssen Leute von ferne kommen, um ihm das zu berichten. Und auch die Juden in Jerusalem erschrecken. Es ist nicht die Angst vor diesem neuen König, es ist die Angst vor dem Hass, den dieser neue König der Juden bei den Römern auslösen wird. Sie ahnen schon, dass es unweigerlich in ein schreckliches Blutbad enden wird. Sehen wir, welche Sprengkraft diese Worte der Heiden haben? Ein Kind ist geboren. Und dieses Kind hat den Anspruch, ein König zu sein. Herodes wird aufgefordert, sich zu positionieren. Wie steht er diesem Königsanwärter gegenüber? Dieses Kind fordert zur Entscheidung auf. Stellt er sich gegen das Kind oder macht Herodes Platz für diesen neuen König? In Herodes macht sich Angst breit. Es ist die Angst um seine Souveränität, Angst um Verluste. Auf der einen Seite steht Herodes hier als Vertreter für die Macht des Bösen. Herodes ist ein Werkzeug des Teufels, um gegen Gott zu kämpfen. Zum anderen ist Herodes ein Beispiel für die Menschen. Letztlich ist dieser Anspruch des neugeborenen Königs universal. Es betrifft jeden Menschen ganz persönlich. Wie stehe ich zu diesem neugeborenen König? Versuchen wir jetzt einmal in ganz existenziellen Kategorien zu denken. Was bedeutet es für uns Menschen, wenn Jesus kommt und beansprucht, ich werde ewig König sein und regieren? Wie ist es zum Beispiel mit der Frage nach dem Leben? Woher kommt das Leben? Bei allen Erfolgen, die die Naturwissenschaft zu verzeichnen hat, kann sie diese Frage nicht beantworten. Dafür braucht sie Hypothesen. Und das ist zum einen gar nicht herabwertend. Es ist die Grenze der Naturwissenschaft. Doch eine Hypothese wird meist kategorisch abgelehnt, nämlich, dass ein allmächtiger Gott die Ursache für das Leben ist. Ein Grund für diese kategorische Ablehnung sind die Konsequenzen, die diese Hypothese hat. Denn Gott ist nicht einfach tote Materie, er ist Person. Wenn nun Gott die Ursache für das Leben ist und auch das Leben des Menschen, so ist Gott in einer viel vollkommeneren Weise Leben und Person als alles, was aus ihm hervorgeht. Doch dann ist auch der Mensch als Vernunftwesen nicht die letzte, höchste Instanz im Universum. Wenn dieser Gott der Ursprung des Lebens ist, dann müssen wir die Frage nach Gut und Böse von ihm beantworten lassen. Denn Gott ist viel vollkommener als der Mensch, weil er das Leben gibt. Und wenn nun Gott sagt, was gut und was böse ist, dann muss der Mensch sich vor diesem Gott verantworten. Und diese Konsequenz ist für sehr viele Menschen unangenehm. Und aus diesem Grund wird diese Hypothese am liebsten gleich in den Wind geschlagen. Doch an Weihnachten wird diese Hypothese fassbar. Gott kommt zur Welt. Er kommt als König. Diese Tatsache fordert uns zur Entscheidung auf. Wie stelle ich mich zu diesem König? Herodes hatte Angst. Sein Herz zitterte. Doch wie können wir noch reagieren auf diesen König? Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus fordert genau das Gegenteil. Dein Herz braucht nicht zu zittern, wenn Jesus kommt. Glaube an Gott. Und nun kommen wir zum zweiten Teil der Geschichte. Die Wahrheit drängt. Wir haben gesehen, dass Herodes Angst hat. Und in seiner Angst beauftragt Herodes Spezialisten der Tora und der Propheten mit einer Untersuchung. Die Weisen fragten nach dem König der Juden. Herodes fragt nach dem Messias. Herodes fragt, wo soll der Christus geboren werden? Es ist Herodes, der diese großen Verheißungen Gottes ins Spiel bringt, nicht die Weisen. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester antworten mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Sie sagen in Vers 5 und 6, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Vielleicht klingt für den einen oder anderen dieser Vers aus dem Alten Testament. Und wir denken als erstes an Micha 5, Vers 1. Doch wenn man diese Verse miteinander vergleicht, dann sieht man, dass die Schriftgelehrten hier nicht wortwörtlich den Vers aus Micha 5, Vers 1 zitieren. Der Grundwortlaut stammt aus Micha. Doch es gibt zwei Elemente, die abweichen. Das Weiden und der Fürst. Das bedeutet nicht, dass sie die Schrift absichtlich falsch zitiert haben. Vielmehr verbinden die Schriftgelehrten hier unterschiedliche Texte aus dem Alten Testament miteinander. Wir müssen also schauen, wo diese beiden Elemente, nämlich das Weiden und der Fürst, im Alten Testament vorkommen. Und eine naheliegende Stelle ist 2. Samuel 5, Vers 2. 2. Samuel 5, Vers 2. An dieser Stelle sagen die Ältesten von den Stämmen Israels zu David: Dazu hat der Herr dir gesagt, du sollst mein Volk Israel weiden und sollst Fürst sein über Israel. Die Begebenheit, von der hier berichtet ist folgende. David war bereits König über Juda. Aber das Volk war gespalten zwischen David und der Saul-Dynastie. Und es herrschte ein Bruderkrieg zwischen dem Stamm Juda und den übrigen Stämmen in Israel. Nun, in dieser Begebenheit aus 2. Samuel 5, kommen die Ältesten aus allen Stämmen in Israel nach Hebron zu David und salben ihn zum König über ganz Israel. Nun, die Schriftgelehrten vor Herodes haben diese zwei Texte, nämlich Micha 5 und 2. Samuel 5, ganz bewusst zusammengetragen. Der Prophet Micha verheißt nämlich einen Herrscher, der alle Stämme in Israel zusammenführen wird. Und genau das ist geschehen unter David in 2. Samuel. Und genau das wird auch geschehen bei dem Messias. Und genau wie David wird auch der Messias aus Bethlehem kommen, aus der Stadt Davids, weil er ein Nachkomme Davids ist. Mit diesem Zitat bringen die Schriftgelehrten zum Ausdruck, Er, der Christus, kommt aus Bethlehem und er hat den eindeutigen Anspruch, König zu sein, nämlich über ganz Israel. Für Herodes sind das erst einmal ganz hilfreiche Informationen. Aber gleichzeitig wird es jetzt auch eng für ihn. Die angeordnete Untersuchung hat ihm gezeigt, die Sache ist tatsächlich ernst. Und Herodes nimmt die Worte der Weisen und auch diese Verheißungen aus dem Alten Testament sehr ernst. Wenn nun die Weisen tatsächlich Bethlehem als den Geburtsort dieses neuen Königs ausfindig machen können, dann spricht sehr viel für die Erfüllung der Verheißungen aus dem Alten Testament. Und genau das weiß Herodes. Und so kommen wir zum dritten Abschnitt der Geschichte, nämlich der verzweifelte Kampf. Nachdem Herodes das alles gehört hat, zeigt er sich nach außen zwar noch religiös und dem neuen König sehr angetan, aber innerlich ist er schon in Kampfposition. Erinnern wir uns daran, zu diesem Zeitpunkt hatte Herodes bereits zwei seiner eigenen Söhne umgebracht. Die Hemmschwelle, ein fremdes Kind zu töten, mag also nicht allzu hoch gewesen sein. Doch gleichzeitig nimmt dieser Kampf des Herodes eine ganz neue Dimension an. Herodes weiß, dass Gott den Messias verheißen hat. Und er weiß auch, dass dieser ein Nachkomme Davids sein wird. Und Gott hat verheißen, dass dieser Messias als König regieren wird. Vers 16. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Indem Herodes beschließt, alle neugeborenen Kinder in Bethlehem zu töten, entscheidet er sich dafür, gegen diesen Gott zu kämpfen, der die Verheißungen im Alten Testament gegeben hat. Herodes hat keine Bestätigung von den Weisen bekommen, dass der König tatsächlich in Bethlehem geboren ist. Und trotzdem tötet er ganz gezielt alle neugeborenen Kinder in Bethlehem. Denn nur in Bethlehem kann sich die Verheißung Gottes erfüllen. Herodes glaubt also, gegen diesen Gott antreten zu können. Herodes maßt sich an, die Pläne Gottes zu zerstören. Nachdem er das Unheil angerichtet hat, ist für ihn die Sache erledigt. Er meint, diesen neuen König beseitigt zu haben. Doch die Geschichte zeigt uns, obwohl Herodes viel Unheil angerichtet hat, kann er Gott nichts anhaben. In der Offenbarung im Kapitel 12 wird uns von einem ähnlichen Kampf berichtet. Eine Frau hat ein Kind geboren und der Satan in der Gestalt eines Drachen will dieses Kind fressen. Doch es wird entrückt hin zu Gott. Daraufhin kommt es im Himmel zu einem Kampf zwischen dem Erzengel Michael und seinem Engelheer und dem Drachen. Der Drache wird besiegt und auf die Erde geworfen. Auf der Erde sieht der Drachen, dass er nichts anrichten kann gegen dieses Kind und gegen Gott und er kämpft gegen die Gläubigen. Nach dem Sieg gegen den Drachen im Himmel sagt eine Stimme in Offenbarung 12, die Verse 10 bis 12, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Es ist der verzweifelte Kampf des Teufels, um möglichst viel Unheil auf der Erde anzurichten. Es ist aber ein Kampf ohne Aussichten auf Sieg gegen Gott. In diesen Versen aus der Offenbarung wird beschrieben, was wir auf der Erde erleben. Die Anfechtungen und die Schläge des Teufels, die er den Menschen zufügt, sind nicht zu unterschätzen. Aber sie stehen unter dem Jubelruf aus Vers 10. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Kommen wir an dieser Stelle noch einmal auf die Frage der Weisen zurück. Wo ist der neugeborene König der Juden? Aus dem Munde von Heiden kommt diese Frage. Am Ende des Matthäus-Evangeliums taucht diese Frage wieder auf. Und wieder ist es ein Heide, der diese Frage stellt. Pilatus fragt Jesus, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortet, du sagst es. Und nachher an seinem Kreuz steht diese Aufschrift für alle Menschen sichtbar. Dies ist Jesus, der König der Juden. Diese Aufschrift ist wahr. Sie ist nicht Vergangenheit, auch wenn das vielleicht so ausgesehen haben mag, weil Jesus starb. Nein, sie ist ganz wahr und ganz gegenwärtig. Der wahre König hat die Wundmale der Kreuzigung. Und es sind die Wunden von dem Kampf, den er für dich und auch für mich gekämpft hat. Wie stehe ich diesem König gegenüber? Mache ich ihm Platz oder verdränge ich ihn? Wer ist der König? Es ist nicht der Mensch. Es ist auch keine Obrigkeit, auch keine böse Macht. Es ist allein der Herr Jesus Christus. Und dieser Herr ist gezeichnet von den Wunden vom Kreuz. Aber nur er ist König. Und wir werden ihn sehen, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Vielleicht hast du es satt, über diese geistlichen und auch religiösen Dinge nachzudenken. Man kann diese Gedanken auf Distanz halten, aber dann muss man annehmen, dass es diesen Jesus nicht gibt. Wenn es diesen Jesus aber gibt, dann betrifft es dich ganz persönlich. Denn Jesus hat auch für dich gelitten. Er hat für alle gelitten. Vielleicht quälen dich auch immer wieder Zweifel und du fragst dich, glaube ich überhaupt noch? Bin ich noch bei Jesus? Zum einen kann ich dir sagen, du bist nicht die einzige Person, die diese Frage und Zweifel hat. Und zum anderen kann ich dir sagen, auf unsere Kraft kommt es nicht an. Denn die durchbohrten Hände Jesu Christi halten uns. Und uns allen ruft Jesus zu: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Herr Jesus Christus, danke für deinen Zuspruch. Danke, dass wir glauben dürfen, dass du der Herr bist und dass du gesiegt hast. Wir wollen dir die Ehre geben, die dir gebührt als König. Und Gott, wir bitten, dass du durch Jesus Christus dich immer wieder verherrlichst, auch in unserem Leben. Lass uns Zeugnis geben von deiner Allmacht, von deiner Liebe und von deiner großen Gnade. Amen.